So, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist mir eine besondere Ehre, überhaupt das Wort Gottes predigen zu dürfen. Aber bevor ich anfange, möchte ich noch kurz beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Jeshua, der unser großer Messias, was du für uns getan hast, können wir nicht in Worte fassen und nur mit einem dankbaren Herzen dir begegnen. Und ich bitte dich von Herzen, dass du auch heute Morgen unsere Augen, unsere Herzensaugen öffnest für die Größe unserer Berufung. Und wir möchten dir danken, dass du Gemeinde geschaffen hast und dass du uns ein Ziel gesetzt hast. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns führst und leitest. Amen. Ja, Epheser 1. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Das ist eigentlich Gemeinde oder der Start der Gemeinde. Hoffnung. Hoffnung worauf? Das wollen wir sehen. Wir leben in der Endzeit. Lieber Bruder Samuel, du hast es vorhin gesagt. Es ist so wichtig zu erkennen, in welcher Zeit wir leben und was da die Schwierigkeiten sind, was die Aufgaben sind, was die Gefahren sind für die Gemeinde. Und ich habe schon immer gesagt, wenn eine Gemeinde auf dem richtigen Weg ist, dann kommt der Teufel und versucht, alles Mögliche durcheinander zu bringen. Die Gemeinden, die da keine Probleme haben, die müssen erst mal prüfen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Es gibt Gemeinden, da schläft der Teufel auf dem Dach, weil er keinen Job hat. Und ich bin so froh, dass der Herr uns hier hergeführt hat. Es war ein langer Weg, eine Gemeinde zu finden, wo Jesus in der Mitte ist. Und das ist uns wichtig. Und da müssen wir darauf achten, dass das so ist und so bleibt. Wir haben vor 3 Monaten, als ich über die Endzeit ein bisschen gesprochen habe, darüber gehört, wie Gott meiner Meinung nach vor ca. 120 Jahren mit der Endzeit begonnen hat, nachzulesen, Matthäus 24. Und ich habe den Versuch gemacht, es in 3 Zügen darzustellen, Israel, Gemeinde und die Welt. Wir sind jetzt noch mit der Gemeinde beschäftigt, im 2. Teil zur Gemeinde. Wir wissen, dass unsere Aufgabe es ist, in die Heiligung hineinzukommen. Natürlich sind wir dankbar, dass wir errettet sind. Das ist doch Anfangslehre. Das ist einfach wichtig. Ohne das geht es ja gar nicht. Aber es geht ja weiter. Und dieses Weitere ist, dieses Ziel zu erreichen, dieses hohe Ziel, das uns der Herr gestellt hat. Glied an seinem Leib zu sein. Die Gemeinde ist sein Leib und er ist das Haupt. Ich durfte damals erklären, dass Jesus den Petrus 2-mal gefragt hat, liebst du mich? Und hier hatte der Herr nach dieser Agape-Liebe gefragt. Und beim 3. Mal ist er dann runtergekommen zu ihm auf Philio, auf die Freundesliebe. Freundesliebe im Sinne auch von Bruderliebe nach dem Urtext. Und in dieser Endzeit wird die göttlich gewirkte Bruderliebe in vielen erkalten, sagt die Schrift. Und deshalb, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Liebe. Liebe ist das Gebot, das der Herr Jesus uns gegeben hat. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist kein Ratschlag, ist auch kein Vorschlag. Es ist ein Gebot. Und manches Mal kann man auch zum Bruder oder Schwester sagen, ich muss dich lieben, auch wenn das mir manchmal ein bisschen schwer macht. Aber ich bleibe trotzdem dabei, weil ich dem Gebot Jeschuas gehorsam sein möchte. Und die Zeichen der Endzeit, die wir da durchgegangen sind, die haben sich nahezu fast alle erfüllt oder sind noch im Erfüllungsprozess. Wir befinden uns wirklich eindeutig in dieser letzten Zeit. Was noch aussteht, ist die Entrückung der Gemeinde. Leider wird in vielen Gemeinden darüber heute auch gar nicht mehr gesprochen. Warum, weiß ich nicht, aber es ist ein bisschen anstrengend, wenn man dieses Ziel vor Augen hat und sich dann selber prüft im Alltag. Da kommt man manchmal in die Schwierigkeit, ja, Herr, bin ich überhaupt dabei? Mein Pflegesohn Elias hat mir die Tage mal gesagt, weißt du, Papa, du musst das als Ziel haben, in der Entrückung dabei zu sein. Alles andere ist doch egal. Ja, Okay, ich will mir sagen lassen, aber einfach ist es nicht ganz. Und dann kommt die Warnung und der Hinweis vom Herrn in Matthäus 24, in den Versen 42 bis 44. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es gerade nicht erwartet. Wie oft kriege ich zu hören, ach, das hat man schon vor 100 Jahren oder 150 Jahren gepredigt, wir sind in der Endzeit. Immer wenn irgendwelche Katastrophen sind, dann sagen die Frommen, jetzt ist Endzeit. Naja, so einfach ist es nicht. Damals gab es viele Zeichen nach Matthäus 24, die noch nicht mal im Ansatz der Erfüllung waren. Aber heute können wir das wirklich mit Fug und Recht behaupten, wir befinden uns in dieser Endzeit. Und in dieser Endzeit, da bilden sich Gemeinden heraus und da müssen wir den Unterschied einmal betrachten. In Offenbarung wird dem Johannes, also schon alt war, in hohem Alter, wird ihm der Herr Jesus begegnen auf Patmos und er spricht da über die Endzeit und erläutert sieben Gemeinden. Theologisch kann man diese sieben Gemeinden in einer historischen Reihenfolge abhandeln. Da gibt es also genügend Ausführungen. Wichtig ist aber, dass in allen ersten fünf Gemeinden, das ist eigentlich so gut wie erledigt, wenn man es historisch betrachtet, aber die beiden letzten Gemeinden, das sind die Gemeinden, die in die Endzeit hineinlaufen. Das ist Philadelphia und das ist Laodicea. Warum stehen gerade diese beiden Gemeinden nebeneinander oder geistlich betrachtet gegeneinander? Ja, weil es halt in der Endzeit so ist. Und da möchten wir heute einmal ein bisschen näher drauf eingehen und das betrachten. Der Herr hat mit diesem gealterten Jünger Johannes wirklich ihm einen Blick geschenkt in diese Endzeit hinein. Und die eine Gemeinde, also die Philadelphia-Gemeinde, ist die Gemeinde der Bruderliebe. Ich behaupte, es ist die Entrückungsgemeinde. Ich kann es nachher noch belegen anhand vom Wort. Und die andere ist die christuslose laue Laodicea. Christuslos, warum? Weil dort steht, ich stehe vor der Tür. Also wenn Jesus sagt, ich stehe in der Gemeinde vor der Tür, dann ist er nicht drin. Ist auch logisch. Und deswegen erlaube ich mir zu sagen, das ist die christuslose, laue Gemeinde. Und wir wollen doch alle dieses hohe Ziel erreichen, bei der Entrückung dabei zu sein. Und die Entrückung der Gemeinde ist biblisch definiert und wird kommen. Und zu diesem Thema der Endzeit gehört auch die Mahnung des Apostel Petrus, der sehr deutlich formuliert in 1. Petrus 4, Vers 7, ich zitiere, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, so seid nun verständig und nüchtern zum Gebet. Das ist schon mal eine wichtige Aufgabe in dieser Zeit, verständig zu sein, das heißt, in die Tiefe des Wortes Gottes hineinzusteigen und dort auch die Zeichen der Zeit zu erkennen. Einfach mit Vernunft, die es Gott gegeben hat, das Wort zu prüfen und sagen, wo stehen wir? Und dann nüchtern zum Gebet. Ein Pastor hat mal in der Predigt gesagt, was heißt nüchtern? Nüchtern ist ohne Begeisterung. Oh. Kann sein, dass diese übertriebene Begeisterung manches Mal die Nüchternheit vernachlässigt, dass man sich in irgendetwas bewegt und nicht genau sieht, was eigentlich Sache ist. Möchte der Herr doch unser Augenmerk in dieser Endzeit einmal auf diese beiden Gemeinden lenken. Ich versuche das mal in Kürze der Zeit, die Charaktere dieser beiden Gemeinden kurz aufzuzeigen. Jeschua gibt den Auftrag zu schreiben an den Engel der Gemeinde. Im griechischen Urtext steht da Bote. Das heißt, in der Offenbarung verwendet sich Jesus an den Boten der Gemeinde. Wenn man das genau theologisch sieht, dann ist die hauptsächliche Meinung darüber, das sind die Vorsteher der Gemeinde, die Ältesten, der Pastor. Da gibt der Herr die Weisung und die sind dann verantwortlich für die Gemeinde. In der Apostelgeschichte 20,28, da steht an diese Personen geschrieben, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiten die Gemeinde Gottes, die er durch sein Blut erworben hat. Jesus gibt also die Botschaft über die Boten hinein in die Gemeinde und diese Botschaften des auferstandenen Jesus an die Gemeinden sind sehr, sehr deutlich. Die beiden letzten Gemeinden, habe ich vorhin gesagt, die sechste und die siebte, die brauchen Warnungen oder keine? Brauchen sie Korrekturen oder keine? Prüfe noch einmal. In der Philadelphia-Gemeinde, da findest du keinen einzigen Punkt, wo der Herr kritisiert. Er findet nichts, außer, ja, dass alles gut ist. Und in der Laodicea, da sieht es ganz anders aus. Wenn wir da mal anfangen, in Offenbarung Kapitel 3, ich lese mal die Verse 7 bis 13, kurz vor, damit wir es richtig verstehen. Und dem Engel der Gemeinde Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Warum? Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel niederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aus dieser Stelle erkennen wir ein paar ganz wichtige Merkmale, was der Herr zu Philadelphia gesagt hat. Erstens, ich kenne deine Werke. Das sind nicht Werke zur Gerechtigkeit, nicht, dass wir das falsch verstehen, sondern es sind Werke des Glaubens und des Gehorsams. Denn der Glaube ohne Werke ist nichts. Steht in der Schrift. Also da darf man das Wort Werke sagen, nicht um Gerechtigkeit zu erlangen, nicht, dass man das falsch versteht. So, und dann der zweite Punkt, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, niemand kann sie zuschließen. Ist doch eine wunderbare Verheißung für eine Gemeinde. Und dann kommt die Erklärung, warum, denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt. Da steht im griechischen Urtext für das Wort Logos, das hier. Das geschriebene Wort ist das Logos und das hat die Gemeinde bewahrt. Und obwohl die Gemeinde nur eine kleine Kraft hat, hat sie doch diese große Verheißung vom Herrn bekommen, weil sie dieses geschriebene Wort Gottes bewahrt hat. Satz für Satz, Wort für Wort, Komma für Komma. Alles ganz genau. In dieser Gemeinde wird die Wahrheit des Wortes Gottes aufrecht erhalten und nicht verändert. Das ist der Punkt. Nächster Punkt, meinen Namen hast du nicht verleugnet. Diese Gemeinde steht zu Jesus und verleugnet ihn nicht. Im Gegenteil, sie stellt ihn in die Mitte der Botschaften. Haben wir das heute überall in den Gemeinden? Es gibt viele Gemeinden, da wird nur noch von Gott gesprochen. Und dann kann der Zuhörer sich überlegen, welchen Gott man gerade meint. Ob das Gott ist oder Allah oder Buddha oder sonst irgendjemand. Jesus fällt raus in vielen, vielen auch ökumenischen Bewegungen. Und da steckt das Geheimnis drin. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und das ist das Schöne, dass wir auch hier in der Gemeinde jeden Sonntag hören, Jesus ist in der Mitte und er ist der Mittelpunkt in meinem Herzen, in der Gemeinde, in allem. Nicht nur Gott. Ihr versteht, was ich meine. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wisst ihr, das fällt mir jetzt gerade ein, in der türkischen Bibel, da steht ganz am Anfang, im 1. Mose 1, und Allah schuf Himmel und Erde. Weil dieses Wort Allah zum Gottesbegriff geworden ist im Islam. Der kommt ja von wo ganz anderem her, da muss ich jetzt keine Ausführungen machen. Aber so ganz langsam schleichen sich Begriffe ein, wo man keinen Unterschied mehr erkennen kann zwischen dem einen oder dem anderen Gott. Und wir haben die Aufgabe, Jesus nicht zu verleugnen. Nächster Punkt, du hast mein Wort von der Geduld bewahrt. Die Gemeinde hat in allen Situationen in Geduld verharrt und sich auf das Wort Gottes verlassen und deshalb die Verheißung zur Entrückung bekommen. Wie kommt man darauf, das zu sagen? Der sechste Punkt heißt nämlich, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das ist das Problem. Am Schluss kommt ja der Antichristus. Jetzt egal, was man theologisch glaubt oder meint, ob das am Anfang der letzten 7 Jahre ist oder in der Mitte der 7 Jahre, gibt es unterschiedliche Auslegungen dazu. Tatsache ist aber, vor dieser schweren Stunde der Versuchung wird die Gemeinde dadurch bewahrt, dass Gott sie wegnimmt, entrückt ihm dem Haupt entgegen. Und deshalb können wir auch gerne die Philadelphia-Gemeinde als die Gemeinde der Bruderliebe bezeichnen und als die Entrückungsgemeinde. Jesus hat diese Gemeinde nicht gerügt, er hat sie nicht mehr korrigiert, sondern er hat nur Hinweise gegeben am Schluss. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Da ist also schon die Krone verheißen, zugesagt, bloß festhalten. Festhalten, was wir haben. Und dazu noch eine weitere Verheißung. Jeschua macht diese Gemeinde zu einem Pfeiler im Tempel. Und er schreibt den seinen Vaters und seinen Namen auf sie. Haben wir da auch gelesen. Und wenn man das in Verbindung bringen mit Offenbarung Kapitel 14, dort, ich zitiere mal den ersten Vers, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben haben. Es ist wunderbar, was der große, lebendige Gott für einen Plan mit der Gemeinde hat, mit der Gemeinde, die den Leib des Messias darstellt. Und da sehen wir die Überwindergemeinde zusammen mit dem Lamm auf dem Berg Zion stehen, dem Lamm, die dem Lamm gefolgt sind, lesen wir in den Versen 4 und 5, wohin es geht. Und er hat sie erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott. Im Hebräischen steht da Bene Ha Elohim, erkauft als Söhne Gottes. Ihr Lieben, es ist der tiefe Wunsch meines Herzens, dass wir als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde zur Entrückungsgemeinde gehören. Dass wir Teil dieser Ekklesia sind, dieser herausgerufenen Philadelphia, dieser Gemeinde, wo die Bruderliebe existiert. Und wenn das Gottes Bedingungen sind, dann ist doch logisch, dass der Feind genau an dem Punkt angreift. Er will ja nicht, dass wir in der Bruderliebe stehen, sondern er will da Unruhe hineinbringen. Er will da etwas durcheinander bringen. Und deshalb dürfen wir da besonders darauf achten. Man könnte jetzt über diesen Abschnitt der Philadelphia ganz viel sagen und viel beleuchten. Aber ich wollte nur die Eckpunkte einmal aufzeigen, auf die es eigentlich ankommt. Und dann zur nächsten Gemeinde mal kommen. Laodicea, schlecht danach, da geht es ab dem Vers 14 los, ich lese. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Also übrigens, wenn ich da einschieben darf, genau wie bei der Philadelphia auch. Ich kenne deine Werke. Aber jetzt geht's los, ein bisschen anders. Was heißt da? Dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch hier die Merkmale noch mal ganz kurz. Ich kenne deine Werke. Dass du weder kalt noch warm bist. Und weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Der griechische Urtext, der sagt hier, weil du weder siedend heiß noch eiskalt bist. Also wirklich zwei Extreme. Entweder oder. Aber das bist du nicht. Du bist nur lau, klein, einfach so. Ich habe in meinem Leben öfters mal mich prüfen müssen und sagen, bin ich eigentlich ein lauer Christ? War einfach so, man geht sonntags in die Gemeinde, man hat ein bisschen Begegnung und Gesellschaft und so. Und ja, das ist doch ganz nett. Ja? Du bist lau. Der Herr wirft dieser Gemeinde Lauheit vor. Das heißt doch, dass sie nicht mehr brennend ist für ihn. Vielleicht die erste Liebe verlassen. Einfach nicht mehr brennend für den Herrn. Du denkst, dass du reich bist, aber du bist arm, blind und bloß. Diese Gemeinde meint, dass sie reich sei und weiß nicht, dass sie eigentlich geistlich arm ist, blind und bloß. In dieser Gemeinde fehlt der praktische Glaube, sonst würde der Herr nicht raten, Gold zu kaufen. Gold, das ist das Glaubensgold. Es fehlen ihr sogar weiße Kleider. Da scheint wohl einiges nicht ganz in Ordnung zu sein. Und sie sieht nicht richtig, hat also einen geistlich falschen oder gar verblendeten Blick, weshalb der Herr sagt, kauf dir mal Augensalbe, damit du richtig siehst. Und das ist das ganz Typische in Laodicea. Man nimmt etwas, dreht es theologisch in allen möglichen Richtungen hin und her und stoppt dann an dieser Stelle, wo mir der Text am besten passt. Ja? Und dann wählt man auch noch Prediger, die nur das predigen, was dem Volk in den Ohren juckt. Das sagt auch die Schrift. Und wenn einer mal scharf predigt und auf das Wort eingeht, ganz direkt, dann erschrickt man schon. Das sind die Lauen. Und die, was ist mit denen? Meine Bibel sagt, ich werde sie ausspeien. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Wir lesen das Wort Gottes und nehmen es an. Aber der Herr, der gibt auch Laodicea noch eine Chance. Das muss man sehen. Er sagt, ich muss sie züchtigen aus Liebe. Und er verlangt Buße. Tue Buße, haben wir da gelesen. Das Interessante ist, dass hier dieses Wort tue Buße in einer Zeitform im Griechischen geschrieben ist. Das nennt man vollendete Gegenwart. Die gibt es im Deutschen nicht. Vollendete Gegenwart ist jetzt, aber vollendet. Nicht nur ein bisschen in die Zukunft zu schieben, vielleicht morgen oder übermorgen. Nein, jetzt, sofort. Und wenn der Herr das so sagt, und so es geschrieben steht, so sei nun eifrig und tue Buße, das heißt dann jetzt, nicht erst in einer halben Stunde draußen, sondern jetzt sagen, Herr, wo stimmt's denn nicht? Habe ich da an irgendeiner Stelle Lauheit Platz gegeben? Bin ich nicht heiß gewesen in der brennenden Liebe zu dir? Jeder darf sich selber prüfen. Diese Zeitform gibt es bei uns nicht, aber interessant ist, dass sie hier so geschrieben ist. Und dann kommt der schlimme Teil, sage ich immer, der Herr steht vor der Tür. Er ist nicht da drin. Deswegen christuslose Gemeinde. Ist das nicht furchtbar? Laodicea, eine christuslose Gemeinde. Er ist nicht drin, er ist nicht in der Mitte, er steht vor der Tür. Und da gibt es wohl doch noch Einzelne, die ihm die Tür auftun, weil er angeklopft hat nochmal gemahnt hat. Sie machen auf und er geht ein und wird mit ihnen das Abendmahl halten. Das ist die Chance, die eine Endzeit-Laodicea-Gemeinde noch hat, heute noch. Wie es morgen ist oder übermorgen, wissen wir ja nicht, wie schnell die Endzeit dahin läuft. Wer überwindet, und das ist die Chance für Laodicea. Diese Gemeinde hat in der Gnade Gottes noch die Chance, mit auf den Thron sogar zu kommen, wenn sie überwinden, so wie er überwunden hat. Und das ist wohl noch eine Chance auf diesem Leidensweg, so wie der Herr selbst überwunden hat, was ihm widerfahren ist. Und zu allen Gemeinden hat der Herr gesagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jetzt haben also diese beiden Endzeitgemeinden ein bisschen grob beleuchtet an den einzelnen Punkten und können selber prüfen, wo wir uns gerne einzuordnen haben. Wenn wir diese beiden Endzeitgemeinden betrachten, um zu prüfen, wie Gott uns als Gemeinde sieht, dann darf jeder mal die Prüfungen sich selber vornehmen. Und deshalb möchte ich mal versuchen, aufzuzeigen, was eigentlich biblisch wahre Gemeinde ist. Und lasst uns deshalb unseren Augenmerk einmal darauf lenken, wie Gott die Gemeinde sieht, die er berufen hat. Das lesen wir im Hebräerbrief. In Kapitel 12, Vers 23, ihr seid gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Hier spricht also der Schreiber des Hebräerbriefes ganz eindeutig nicht von der Gemeinde von Christen allgemeiner Art, sondern von der Gemeinde der Erstgeborenen. Das, was wir vorhin kurz zitiert haben, auf dem Berg Zion steht nach Offenbarung 14, Vers 4, die Gemeinde, die Erstlinge, die Bene Ha-Elohims. Die Gemeinde, griechisch heißt es Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen aus der Welt. Er hat uns ja herausgeholt aus Nacht und Finsternis und hineinversetzt in das Licht. Das ist damit gemeint. Von der Welt abgesondert. Und diese Ekklesia, diese biblische Gemeinde, die zur Entrückung kommen soll, die den Leib des Jesus darstellen, die muss deshalb Heiligkeit widerspiegeln. Diese Gemeinde, die den Leib des Messias darstellt, ist die weltweite Gemeinde Jeschuas, die herausgerufen sind und die Ekklesia genannt wird. Also formulieren wir vielleicht mal so. Die Gemeinde im Neuen Testament ist eine Versammlung, die dadurch gebildet wird, dass Menschen auf der Grundlage ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus aus der Welt herausgerufen worden sind. Sie sind dann Teil der Versammlung, wenn sie nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern Kinder Gottes. Einfach mal so formuliert. Und deshalb will Gott eine radikale Trennung von offenkundiger Sünde. Da braucht man nicht in christlichen Kreisen diskutieren, was man in der Gemeinde alles noch segnen darf. Es gibt ja Gemeinden, die segnen die Sünde. Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir darüber reden, was die Schrift sagt zu diesen modernen Richtungen im Genderbereich, dann nennt man das Sünde segnen. Da kann man doch nicht drüber diskutieren. Das ist nicht mehr Gemeinde. Tut mir leid, das ist ein frommer Club. Sonst gar nichts. Und da lohnt sich nicht mal eine Minute darüber zu diskutieren. Das Wort Gottes gilt, Punkt. Was da geschrieben steht, gilt, Punkt. Das muss man so scharf sagen. Alles andere ist lau. Der Herr verlangt eine radikale Trennung von offenkundiger Sünde. Im Neuen Testament genauso wie damals im Alten Testament beim Volk Israel. Jede Verbindung mit Handlungen der Finsternis ist eine schädliche Gemeinschaft für die Gläubigen, für die Heiligen in Christus. Und die Gemeinde muss ein heiliges Erschrecken bekommen vor den Handlungen der Finsternis. Wollen wir doch nicht diskutieren. Es muss wieder der Zustand in der Gemeinde hergestellt werden, wie es bei Ananias und Sapphira war. Das kennt ihr vielleicht. Und wenn dieser Zustand in der Gemeinde herrscht, dann kann sich der Herr als heilig erweisen. Das ist eine ganz wichtige Sichtweise, ihr Lieben. An diesen Punkt muss jede Gemeinde kommen in dieser Endzeit, weil die Gefahr der Influenza durch den Feind sehr, sehr groß ist. Wenn wir eine Gemeinschaft der Heiligen sind, Einheit im Heiligen Geist wahren, wenn wir Bruderliebe untereinander üben, wenn wir die Wahrheit des Wortes Gottes bewahren, wie wir gelesen haben bei Philadelphia, wenn wir die Weltförmigkeit meiden und Handlungen des Fleisches nicht tolerieren, dann erst kann sich Gott in der Gemeinde durch seinen Geist in Herrlichkeit offenbaren. Ihr Lieben, das ist so ein wichtiger Punkt meines Erachtens nach, dass wir darauf besonders achten. Wenn wir aber der Weltförmigkeit die Tür öffnen, der Toleranz Eingang gewähren in die Gemeinde und alles nicht so eng sehen wollen, wie die Schrift uns Schranken setzt, und nur Gesellschaft pflegen wollen und nicht Gemeinschaft in Christus, dann wird sich Gott in der Gemeinde nicht offenbaren. Dann werden wir zum frommen Haufen, zu einem religiösen Club, dann werden wir zu Laodicea. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, die Botschaft, und keine leicht zu verdauende Kost, aber es ist wahr. Und wir sind doch froh, dass uns der Herr aufzeigt, woran es oft liegt. Es geht heute um die Herausgeburt des Leibes Jesu, der Ekklesia, der Gemeinde, der Herausgerufenen, der Bene Elohims, die Gemeinschaft der Heiligen, den Abschluss der Vollzahl der Heiden, wie Paulus geschrieben hat in Römer, und das Offenbarwerden der Söhne Gottes, Römer 8, Vers 19. Die ganze Kreatur wartet darauf, auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, griechischer Urtext. Es geht nicht um Wohlfühlsgottesdienst am Sonntag oder um Gesellschaft unter Gleichgesinnten oder, wie es bei manchen auch der Fall ist, um ein weltförmiges Leben im christlichen Gewand. Um das geht es nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir Frucht bringen, denn in ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt der Herr zu seinen Jüngern. Und was ist Frucht? Heiligung, das heißt Absonderung im Alltag. Ein Leben für Christus und in Christus. Keine Weltförmigkeit im frommen Gewand, sondern Gemeinschaft der Heiligen und keine Gesellschaft. Ja, muss mal darüber nachdenken, der Unterschied zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Das ist ganz interessant. Die Schrift kennt Gemeinschaft. Das ist der Begriff. Und um diese Frucht zu bringen, ihr Lieben, brauchen wir Gemeinde. Denn die Frucht der Gemeinschaft ist außerhalb der Gemeinde ja gar nicht möglich. Die Gemeinde ist eine ganz neue Gemeinschaft, die Gott auserwählt hat, um auf das kommende Reich hinzuweisen. Die Gemeinde ist noch nicht selbst das Reich Gottes. Die Gemeinde muss ein Zeugnis dafür sein, wie das kommende Reich Gottes aussehen wird. Das müssen die Menschen um uns herum hier schon sehen. Das ist unsere Aufgabe. Also die Gemeinde muss das Bild Jesu tragen. Sie ist eine Zeugnisgemeinschaft, ein heiliges Volk, eine königliche Priesterschaft. Das sind nicht meine Worte, das sind nur Begriffe aus der Schrift. Herausgerufen aus der Finsternis und jetzt im Licht und jetzt Licht für die Welt. Wie habt ihr das in der Gemeinde da geschrieben? In Christus und für Christus und für die anderen. Also genau, in uns und durch uns für andere. Genau, das ist der Weg. Das ist biblisch. Ganz einfach. Also macht's jeden Tag. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft, die der Welt zeigen soll, wie der Himmel mal aussieht. Was sind denn nun die Kennzeichen der Gemeinde Philadelphia? Und woran erkennen wir diese wahre Ekklesia? Ich habe da 12 Punkte rausgesucht aus der Schrift. Ich lese mal einfach runter. Mein Konzept legen wir wieder aus. Na, könnt ihr Hausaufgaben hinterher machen, gerne. Einheit im Heiligen Geist. Zweitens, eine enge Beziehung zu Christus. Drittens, die Kraft des Wortes ist das Fundament der Gemeinde. Viertens, Predigt und Lehre sind nur im Logos verwurzelt, nur in der Schrift. Wir müssen nicht sagen, was der Theologe und der Theologe, da gibt es ganze Bücherregale voll irgendwelchen Ideen und da kann ich viele aussortieren und wegwerfen. Wir brauchen nur das Wort Gottes, das ist alles. Sie bleibt der Wahrheit und des Wortes Gottes verpflichtet, diese Gemeinde. Sie ist mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Sie hat den Dienst der biblischen Gnadengaben, also Taufe, Abendmahl, Ölsalbung, Segnung, Gaben des Heiligen Geistes und so weiter. Das sind die Gaben, nicht die von der Kirche noch zusätzlich erfundenen Sakramente. Von denen sprechen wir nicht. Wir sprechen nur das, was rein biblisch ist. Und dann ganz arg wichtig, Punkt 8, die liebevolle Anwendung biblischer Disziplin. Oh, das ist manchmal nicht so ganz einfach, aber es ist so. Und sie zeigt ganz erkennbare Glaubensfrüchte. Sie tut Werke des Dienstes durch die treuen Knechte. Sie gibt öffentliches Zeugnis über die Wahrheit des Wortes Gottes. Und sie ist eine selbstlose Gemeinschaft der Heiligen, die gegenseitige Fürsorge in Liebe praktizieren. Das muss uns immer durchziehen. Das gehört zu dieser Gemeinde. Und diese 12 Punkte sind keine theoretischen Forderungen, sondern biblische Kennzeichen der wahren Gemeinde Jesu. Gemeinde, ich habe vorhin gesagt, Ekklesia im Griechischen, heißt Ansammlung von Menschen, die herausgerufen sind. Der Begriff, der wurde in der damaligen Zeit auch von den Regierungen verwendet, also als weltlichen Begriff. Da durften nur ganz bestimmte Personen, die da lebten und wohnten und geboren sind, herausgerufen werden in eine bestimmte Versammlung und dort sind Beratungen erfolgt und Entscheidungen. Sklaven hatte da keinen Platz und Fremde auch nicht. Und der hebräische Begriff heißt entsprechend Kehila. Das sind diejenigen, die von Gott versammelt wurden und nach seinem Namen genannt sind. Und dieser Begriff wurde schon für die Gemeinde Israel verwendet, die in der Wüste am Sinai gebildet und vor dem Herrn dort auch versammelt wurde. Und Gemeinde ist einfach formuliert eine Ansammlung von Menschen, die von Gott herausgerufen sind, in heiliger und liebevoller Gemeinschaft zu leben. Echter Christ sein, das heißt ein Jünger Jesu sein, ist also weit mehr als nur eine Privatsache zwischen mir und Jesus. Weit mehr. Da gehört Gemeinde dazu. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann ist Gottes Antwort darauf, dass er uns in seine Gemeinde führt. Das sieht man ganz deutlich an der Schrift. Sie wurden getauft und der Gemeinde hinzugetan, sagt in der Schrift. Wir werden jetzt Teil eines herausgerufenen Volkes. Und als seine Nachfolger werden wir Glieder an seinem Leib. Und unsere Verbundenheit mit der Gemeinde ist untrennbar von unserer Verbundenheit mit ihm, dem Haupt der Gemeinde. Deshalb hatten auch wir, also Rosalinde und ich, als wir nach Nagoya gekommen sind, wirklich die Sehnsucht, eine Gemeinde zu finden. Ein alleiniger geistlicher Spaziergang ist nicht so zu erkennen aus der Schrift. Es gibt keine Gliedschaft am Leib Jesu außerhalb der Gemeinde Jesu. denn wir sind Glieder seines Leibes. Also mein Arm geht auch nicht da extra spazieren und mein Fuß. Ja, das gehört zusammen. Das ist ein Teil. Ja, so muss man sehen. Ich sehe es nicht anders. Und das ist wichtig. Ich bin schon vielen Christen begegnet. Also in der Gemeinde hat mir es nicht gefallen und da auch nicht und da auch nicht. Jetzt lebe ich mein Leben allein. Allein mit der Bibel. Na gut, wenn du in Gefangenschaft bist vielleicht oder irgendwo, wenn da nichts anderes übrig bleibt. Aber biblisch ist Gemeinde. Und es ist manchmal nicht so einfach, in der Gemeinde sich aufzuhalten. Da gibt es immer mal Dinge, die man da sieht, die einem vielleicht nicht so gefallen. Aber das ist ganz einfach. Dann sagst du einfach, Herr, ich sehe es und das tue ich nichts. Wenn du siehst, ist ja gut, also weiter. Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt keine Gliedschaft am Leib Jesu außerhalb der Gemeinde Jesu. Ist das radikal, was ich da sage? Nein, es ist biblisch. Und biblisch ist oft radikal. Das ist oft so. Die Bibel kennt keine Einzelgänger, sie kennt nur Jünger, die nach der Taufe zur Gemeinde hinzugetan wurden und dann in der Gemeinschaft blieben. Da gibt es doch die Bibelstelle, fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß es nicht auswendig wo, wo Jesus im Tempel war und dann sind die Juden gekommen und haben gesagt, draußen steht deine Familie, Mutter und Brüder da und die warten auf dich. Und was hat er für eine Antwort gegeben? Wer sind meine Brüder und Schwestern und meine Mutter? Und er hat auf seine Jünger gezeigt und dann hat er nur ergänzt, die, die den Willen meines Vaters tun, das sind meine Brüder. Bei solchen Aussagen, da komme ich immer sehr gern zu einem sofortigen juristischen Umkehrschluss. Das heißt, wenn nur diejenigen seine Brüder sind, die den Willen seines Vaters tun, was sind dann diejenigen, die nicht den Willen seines Vaters tun? Das würde man jetzt in einem juristischen Prozess sehr tief beleuchten müssen. Und vielleicht sollten wir auch mal darüber nachdenken, wenn wir die Schrift lesen. Wenn der Herr sagt, das sind meine Brüder, die den Willen meines Vaters tun, dann steckt da bestimmt etwas dahinter. Und viele sind heute der Ansicht, man könne auch außerhalb der Gemeinde Christ sein und sein eigenes Glaubenssystem leben. Meines Erachtens nach ist diese Vorstellung absurd. Darf jeder selber nachdenken. Jeder, der von Gott neu geboren wurde, ist der Gemeinde hinzugetan, sagt die Schrift, und soll nun in der Gemeinschaft der Heiligen und in der Apostellehre bleiben. Es gibt sogar eine Bibelstelle, die heißt, in Hebräer 10 steht es geschrieben, sollen wir nicht auch verlassen die Versammlungen der Heiligen? Nee, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag der Wiederkunft ja naht. Also genau jetzt, in unserer endzeitlichen Phase, wo wir erkennen, dass sich der Tag der Wiederkunft Jesu naht, da ist es besonders wichtig, dass wir die Versammlungen der Heiligen nicht verlassen. Wir müssen es uns einfach sagen lassen. Das ist ganz einfach. Die Bibel spricht auch von dem Leib Jesu und seinen verschiedenen Gliedern, von der Gemeinschaft der Erlösten, von der heiligen Nation, von einer königlichen Priesterschaft. Und deshalb muss die Gemeinde heilig sein, weil sie den Leib des Messias darstellt. Ich bin manchmal ein bisschen deutlich in meinen Formulierungen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Die Gemeinde eben ist kein Vergnügungszentrum. Die Gemeinde ist kein Sozialclub. Auch keine Begegnungsgruppe, kein Sportverein und keine Showbühne für neueste Mode. Auch kein Eheanbahnungsinstitut. Und eben auch kein lockerer Sonntagstreff oder Ersatz für ein Unterhaltungsprogramm. Es ist Gemeinde nicht, auch wenn es schön ist, meiner gell? Finde ich auch. Aber wir müssen es uns klar sehen. Gemeinde ist nicht das, was die Welt vor Augen hat. Sie ist auch kein gigantischer Markt der Möglichkeiten, sondern Gemeinschaft der Heiligen, Menschen, die sich in Liebe tragen, das ist ein Kennzeichen der wahren Gemeinde. Menschen, wo einer den anderen höher achtet, wo einer den anderen zur Liebe sogar anreizt und Menschen, die einfach Gott dienen wollen. Das ist Gemeinde. Ich möchte noch ein paar Gedanken äußern und ich sage auch an dieser Stelle, ich hoffe, ihr verzeiht mir dann ein bisschen meine direkte Art. Jede Gemeinde, die christusorientiert leben will, hat Angriffe von außen. Habe ich vorhin schon gesagt. Das ist meines Erachtens nach der Feind. Haben wir in vielen Situationen schon feststellen dürfen. Wir sollten uns eigentlich mehr Sturm von außen wünschen. Warum? Damit wir uns nur auf Jesus konzentrieren würden. Denn das gibt uns Anlass, uns nur auf ihn zu konzentrieren. Und dass wir gegenseitig dann mehr in der Liebe wachsen. Wisst ihr, bei der Gemeinde ist es wie bei der Arche Noah. Der Geruch im Innern, der wäre unerträglich, wäre da nicht der Sturm draußen. Jeder würde rausrennen. Aber geht nicht, weil der Sturm draußen ist. Und wegen der Gefahr des Sturmes draußen hält man den Geruch im Innern aus. Ist das scharf? Aber okay. Weil der Sturm draußen so mächtig ist und wir untergehen würden in Sünde und Finsternis, deshalb ertragen wir doch viel lieber den Geruch innerhalb der Gemeinde und verlassen nicht die Versammlungen. Ich habe meine eigenen Worte ein bisschen gemildert und habe Geruch geschrieben. Ich habe nämlich zuerst das Wort Gestank gehabt. Da dachte ich, naja, also so scharf muss ja auch nicht gerade sein. Aber ihr könnt es ja selber beurteilen, wie ihr das empfindet. Unterstellen wir doch jedem in der Gemeinde, dass er deswegen hier ist, weil er Jesus folgen will und sich verwandeln lassen will in sein Bild und Wesen. Unterstellt es jedem in der Gemeinde. Auch wenn du mal siehst, dass er gerade was macht, was dir nicht passt oder was du denkst, das könnte dem Herrn nicht passen, ja, dann schick die Botschaft zum Herrn und sag, red mal mit dem Bruder oder mit der Schwester. Ja, das macht er schon. Ist nicht unser Job so groß. Seien wir doch barmherzig mit denen, die fallen. Oder sich mal daneben benehmen, ohne sie gleich zu kritisieren. Andererseits müssen wir aber auch den Mut haben, Werke der Finsternis aufzudecken und zur Liebe zu mahnen. Ist weder für diejenigen, die Älteste sind, diese Aufgabe zu erfüllen, noch für diejenigen, die das ertragen müssen, dass man ihnen jetzt was sagt. Aber das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Und wir brauchen die Demut, es uns sagen lassen zu können. Und deshalb müssen wir korrekturfähig sein, damit der Heilige Geist sein Werk an uns auch weiter tun kann. Wisst ihr, die Botschaft der völligen Erlösung in Christus muss trotz allen Widrigkeiten in der Gemeinde durchdringen, auch wenn es manchmal ein Durcheinander in der Gemeinde gibt. Egal, diese Botschaft muss am Leben bleiben und die Wahrheit muss in der Gemeinde immer auf dem Leuchter sein. Wir können an der Wahrheit nichts was wegnehmen oder mildern, ein bisschen weniger. Es gibt keinen Kompromiss in Bezug auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Punkt. Als Jünger Jesu müssen wir in dieser Spannung leben. Ich denke, die Christen der Urgemeinde hatten durch ihre Verfolgungen ganz andere Spannungen zu ertragen. Da ging es um Leib und Leben. Und bei uns geht es doch oft nur um Schmeicheleien, um unser Ich und unsere eigenen Vorstellungen. Unser Trost wird bleiben, dass er, Jesus alleine, die Gemeinde bauen wird. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Gemeinde zu bauen. Unsere Aufgabe ist, auf das Wort und auf die Wahrheit des Wortes hinzuweisen. Aber die Gemeinde zu bauen, das ist sein Job. Wir müssen einfach zurückkehren zu den Anfängen. Das ist das Gebot der Stunde in der Endzeit. Wir wollen doch das Ziel erreichen und wir wollen uns verwandeln lassen in das Bild und Wesen Jesu. Ich glaube nicht, dass wir die Autorität haben, uns auf irgendeiner anderen Grundlage zu treffen, außer der, dass wir durch den Heiligen Geist im Namen Jesus in der Gemeinde zusammengeführt werden, als Brüder und Schwestern im Herrn. Freunde Jeschuas und Glieder an seinem Leib. Wer ist denn ein Freund Jesu? Was hat Jesus gesagt? Ihr seid meine Freunde, wenn? Genau, wenn ihr tut, was ich euch vorschlage? Nee, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Es ist nicht so einfach manchmal im Alltag. Und der Herr, der sagt uns ganz einfach, was wir in seinen Augen sind. Wir sind seine Freunde, wenn wir tun, was er uns gebietet. Und dann kommt die Frage auf, sind wir Brüder unseres Herrn? Matthäus 12,50 habe ich vorhin schon zitiert. Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Ihr Lieben, in einer sehr bedeutenden Zeit leben wir. Die Zeichen der letzten Zeit sind meines Erachtens nach deutlich zu erkennen. Lasst uns aufmerken auf das, was der Herr uns zu sagen hat und wie er uns führen will, um Glied an seinem Leib zu sein und somit Teil der Entrückungsgemeinde Philadelphia zu werden. Diese Gemeinde zeichnet sich aus durch die Bruderliebe und sie bewahrt das Wort Gottes in allen Teilen. Und deshalb hat sie auch die Verheißung, bewahrt zu werden vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und sie ist als Überwindergemeinde ein Pfeiler im Tempel Gottes und trägt den Namen Gottes, den Namen Jesu und den Namen des neuen Jerusalem und wird mit dem Lamm Gottes auf dem Berg Zion stehen und vor dem Thron ein neues Lied singen, das nur diese Gruppe singen kann, sonst niemand, lesen wir in Offenbarung 14. Der Herr segne euch dazu. Ich habe mich bemüht, es ein bisschen kurz zu machen. Man könnte 2-3 Stunden darüber sprechen. Aber ich denke, wir haben ein paar markante Punkte herausgearbeitet. Und wenn wir das im Alltag umsetzen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Deutlichkeit deiner Sprache. Und ich danke dir, dass du in deinem heiligen Wort alles so aufgezeigt hast, wie du uns haben willst. Und wir möchten uns demütigen unter deine gewaltige Hand und bereit sein, den Weg zu gehen, den du als Lamm Gottes gegangen bist, Spur für Spur, Schritt für Schritt. Und wenn wir dir folgen, wohin es geht, dann werden wir an diesem Ziel enden, das du uns gesetzt hast. Und das fängt an, dass du wirklich für uns gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Dass du gesagt hast, wer mir nachfolgen will, der nehme sein eigenes Kreuz auf sich. Das heißt, du hast uns genau vorgegeben, wie der Weg dir nachzugehen ist. Und wir möchten gehorsam sein, dem Mahnen des Heiligen Geistes. Gehorsam sein, deinem Wort. Gib uns mehr und mehr erleuchtete Augen, zu erkennen, wozu du uns berufen hast. Und gib uns im Alltag die Kraft durch deinen Heiligen Geist, diesen Weg im Gehorsam und im Glauben zu gehen. Segne jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinde. Ich danke dir dafür. Amen.